Ein Hallo an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor Podcast. Heute mit einer zusätzlichen Folge, denn es ist Pride Month. Wir haben schon die wunderbare Folge mit Thomas Lascheid genießen dürfen. Und genauso spannend geht es heute weiter. Denn ich habe niemand Geringeren als Hanna Scholz und Maria Wilder eingeladen zu ihrem Netzwerk Fokus, Stimme und Trans. Ich freue mich riesig, dass ihr beiden da seid.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Michael, danke.
Ihr könnt natürlich unter unserem Podcast wieder mitkommentieren, diskutieren, teilen, was ihr für Gedanken habt. Dafür ist es da. Legen wir los. Ihr beiden, ich kenne euch schon eine Weile. Ich habe auch schon mit jedem von euch zusammenarbeiten dürfen. Da draußen gibt es aber vielleicht Menschen, die doch nicht wissen, wer da im Podcast bei Michael wieder sitzt. Maria, magst du starten? Wer ist Maria Wilde? Wer bist du und was sollten wir über dich wissen?
Ja, ich starte gerne. Also ich bin Maria Wilde und bin seit 2013 staatlich geprüfte Logopädin. Mein Herzensthema war schon immer die Stimme in der Logopädie. Deswegen habe ich auch die logopädische Ausbildung angefangen und bin da auch bei geblieben, habe aber auch in anderen Fachbereichen gearbeitet, bin seit 2015 in Hamburg und habe in Praxen gearbeitet und nebenbei noch einen Bachelor und später auch noch ein Masterstudium gemacht und bin seit 2021 auch Lehrlogopädin an der Berufsfachschule für Logopädie in Hamburg-Alsterdorf. Und bin da für den Fachbereich Stimme zuständig. Ja, genau. Also Stimme hat mich sehr viel begleitet schon und wird aber immer wieder schön ergänzt. Und 2023 haben Hanna und ich uns, glaube ich, kennengelernt und auf Hannas Initiative hin und haben dann beschlossen, wir haben Lust, gemeinsam einen Austausch für Fachpersonal zu starten, das mit Stimme und Trans zu tun hat, sozusagen. Ja, daher kennen Hanna und ich uns tatsächlich.
Wunderbar. Ich denke, du hast die Bühne bereitet für die liebe Hanna. Die war schon mal hier im Podcast, aber für die, die sie noch nicht kennen. Wer ist Hanna Scholz? Was sollten wir über dich wissen?
Ja, ich habe ursprünglich Gesang studiert und Gesangspädagogik. Und anschließend dann die Ausbildung zur Logopädin gemacht. Und habe mich dann natürlich, was nahe lag, ziemlich schnell auf Stimmtherapie spezialisiert. Und habe dann auch in Dresden an der Berufsfachschule die Stimmefächer unterrichtet. Und seit meinem Umzug nach Hannover, kurz danach, habe ich bei dir, lieber Micha, angefangen, im Stimmkontor zu arbeiten. Und habe mich relativ schnell dann auf den Bereich Stimme und Trans spezialisiert. Das mache ich jetzt seit, hilf mir, 2021, glaube ich, ne? Ja, genau, 2021. 4 Jahre, danke für den Hinweis. Seit 4 Jahren. Und ich habe irgendwann Kontakt aufgenommen zu Maria. Hintergrund war so, dass ich Austausch gesucht habe zu dem Thema. Also ich habe gedacht, vielleicht könnte man mal so einen Stammtisch gründen in Hannover mit anderen TherapeutInnen, die sich mit Stimme und Trans beschäftigen. Und da bin ich auf die Suche gegangen und ich habe nichts gefunden oder nur ganz wenige KollegInnen gefunden. Mit einigen bin ich dann auch in den Austausch gegangen, aber so richtig viele waren das nicht. Und irgendwann bin ich auf Maria zugegangen und ja, wir haben uns kennengelernt und dann uns entschieden, gemeinsam dieses Online-Format zu gründen. Fokus, Stimme und Trans. Ich weiß gar nicht, wie es ursprünglich hieß, Maria. Fokus, Stimme und Trans kam relativ spät, der Name, ne?
Ja, ich glaube wirklich erst, als wir so ganz konkret überlegt haben, wie setzen wir das alles um, was wollen wir und hey, wir brauchen einen tollen, griffigen Namen. Ja, haben wir uns eh mal festgelegt und du hast so ein kleines Logo gestaltet und so, ja.
Ja, stimmt, genau, das Logo habe ich gemacht, ja.
Steige ich doch gleich da mal ein. Was ist denn eigentlich Fokus, Stimme und Trans? Für was ist es da? An wen richtet es sich? Und was sind eure Ziele damit, die ihr verfolgt?
Genau, also unsere Idee war, wir möchten gerne einen Online-Austausch, damit eben möglichst viele KollegInnen dazukommen können aus ganz Deutschland oder deutschsprachiger Raum, die sich eben mit Stimme und Trans vielleicht schon ein bisschen auskennen, dafür auch interessieren und eben den Austausch auch mögen und wollen. Also aktiv in den Kontakt zu gehen miteinander, die sich Unterstützung suchen, weil die meisten von uns, glaube ich, dann doch relativ schnell auch immer wieder merken, egal wie lange wir in dem Bereich schon arbeiten oder wie spezialisiert wir sind. Hannah und ich geben ja auch beide Fortbildungen tatsächlich zu dem Thema. Da könnte man denken, wir haben gar keine Fragen und es läuft alles super bei uns. Aber es ist ja genau andersrum. Nämlich je mehr man weiß, desto mehr merkt man vielleicht manchmal auch, was man alles nicht weiß und was schwierig ist. Und dafür wollten wir eine Plattform bieten und es eben vielen KollegInnen ermöglichen, gemeinsam in Austausch zu kommen.
Ja, also es war beides so die Idee, ne? Einmal eben in Austausch zu kommen, also sich gegenseitig eventuell zu supervidieren bei Falldarstellungen, aber dann eben auch das Wissen sozusagen zu teilen und eventuell auch mal zu bündeln. Also ganz toll fand ich diese Idee. Ich glaube, die war von dir, Maria, oder war sie von Konrad Seidel? Ein Journal Club von Konrad, ne? Einen Journal Club mit reinzunehmen, in dem dann immer einzelne Artikel oder Bücher oder irgendetwas, eine Veröffentlichung besprochen wird. Das finde ich unheimlich bereichernd und total toll an diesem Format. Und eben auch, dass man in Kontakt kommt mit anderen Kolleginnen, die das Gleiche machen.
Das heißt, euer Netzwerk richtet sich vor allem an die TherapeutInnen oder sind noch andere Fachdisziplinen mit vertreten?
Nein, ich meine, es sind tatsächlich nur StimmtherapeutInnen vertreten. GesangspädagogInnen sind auch dabei teilweise. Aber aus meiner Sicht sind es hauptsächlich TherapeutInnen.
Und wie ist euer Netzwerk konkret aufgebaut? Gibt es da regelmäßige Treffen, Arbeitsgruppen? Ihr hattet ja schon gesprochen, dass es online ist. Wo ihr euch austauscht, ist das über Zoom einmal im Monat oder sind das so andere Touren, wo ihr euch da zusammentrefft?
Ja, also wir treffen uns 3 bis 4 Mal pro Jahr. Und genau, bisher über Zoom. Jetzt testen wir mal Teams in der Zukunft. Und es ist immer so, also uns war auch wichtig, dass es ein offener Austausch ist im Hinblick darauf, dass es nicht verpflichtend ist, dass man bei jedem Treffen dabei ist, sondern jedes Treffen steht unter einem bestimmten inhaltlichen Fokus. Also es gibt ein Grundthema, mit dem sich beschäftigt wird, wo wir vielleicht eine externe Person auch einladen oder eben Expertinnen aus den eigenen Reihen zu einem bestimmten Thema hören und dann eben anschließend dazu ins Gespräch kommen oder auch in Kleingruppen weiterarbeiten dazu. Und diese Treffen dauern 1,5 Stunden. Hannah und ich bereiten die sehr ausführlich auch immer vor, deswegen gibt es 3 bis 4 im Jahr. Und das ist so der grobe Fahrplan. Aber wie gesagt, so kann dann jede Fachperson auch selbst für sich entscheiden, will sie beim nächsten Treffen dabei sein. Ist das ein Thema, was mich interessiert, was mich betrifft? Oder passt das vielleicht auch einfach gerade mal nicht?
Es klingt ja nach einer sehr spannenden Arbeit, sehr multiprofessionellen Arbeit an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass es viele KollegInnen gibt, die da sehr große Hilfe durchbekommen, wenn sie vielleicht neu in dem Bereich sind oder komplexere Fälle zu bearbeiten haben. Wie erlebt ihr das in den vergangenen Treffen? Sind das dann eher die erfahreneren KollegInnen, die vor Ort sind? Oder treffen sich ja auch die KollegInnen, die sagen, oh, das macht mich neugierig, ich würde gerne in diesem Bereich mal reinschnuppern, habe aber noch keine Anhaltspunkte und bin mir noch nicht sicher, ob das was für mich ist?
Ja, also das ist tatsächlich total gemischt. Also wir haben viele KollegInnen, die erfahren sind, die viele Transpersonen schon therapiert haben oder eben aktuell therapieren. Aber wir haben auch immer wieder zum Beispiel Studierende dabei, die sagen, ich möchte meine Bachelorarbeit in die Richtung schreiben. Und dann gebe ich auch gerne einfach dieses Treffen weiter, weil ich mich ja freue über alle Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also es ist überhaupt nicht wichtig, dass man schon viel Erfahrung hat in dem Thema, um dann teilzunehmen. Ich glaube, man kann in jedem Fall davon profitieren.
Ja, ich glaube auch, dass, also mein Eindruck ist, dass wir durch die Treffen auch so viele neue Impulse alle immer wieder mitnehmen, dass es eben auch gar nicht so wichtig ist, ob man jetzt schon, wer weiß, wie viel Erfahrung mitbringt oder ob man eben ziemlich neu in dem Bereich ist. Also ich habe das ganz häufig, dass ich aus dem Treffen rausgehe und dann denke, oh, damit will ich mich jetzt beschäftigen oder das ist echt super spannend, was Kollegin XY erzählt hat. Da will ich mehr drüber wissen. Also es ist eher so, dass fast wie so eine neue To-Do-Liste entsteht mit Literatur und Themen, mit denen man sich auch noch beschäftigen kann, die mich immer wieder ganz neugierig machen, einfach durch diesen gemeinsamen Austausch.
Wunderbar, das klingt total großartig. Wenn ich jetzt so euch von diesen Treffen erzählen höre, dann habe ich natürlich auch Lust, mal selbst so ein paar Fragen zu stellen zum Thema Trans an sich. Ist das in Ordnung für euch? Wäre das möglich? Und zwar, was mich immer wieder bewegt im Innern, das hat auch bei dem Podcast mit Thomas Warscheid, Transstimmen sind ja oft politisch und persönlich zugleich. Wie schafft ihr das, in der Arbeit zwischen Schutzraum, Empowerment und therapeutischer Struktur zu navigieren?
Ja, da bringst du ja gleich auch drei große Themen aufs Tableau, ne? Und sagst aber gleichzeitig auch schon die Antwort. Also Schutzraum ist, denke ich, die Antwort dafür. Ich sehe es gar nicht so in der politischen Dimension. Ja, die ist da. Aber eigentlich geht es darum, die Persönlichkeit, die Person zu stärken in sich. Und das ist eben auch die individuelle Arbeit, die das ausmacht. Also die Arbeit mit Transpersonen läuft ja nicht unbedingt immer nach einem bestimmten Konzept, sondern es ist immer sehr individuell, was der Person entspricht und wie ich mit einer Person auch arbeiten kann. Also ich sehe es eigentlich sehr, sehr personenzentriert, sehr, sehr gebunden an die Identität der jeweiligen Person, die mir gegenüber sitzt. Und diese hundertprozentige Akzeptanz der Person, die mir gegenüber sitzt, das ist eigentlich das, was die Grundlage ist dann für die Arbeit. Viel mehr braucht es eigentlich auch gar nicht.
Ja, ich finde auch, dass die grundsätzliche Akzeptanz und der Respekt für die Personen, die zu mir kommt und mir auch Vertrauen schenkt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, der eben dafür sorgt, dass wir natürlich in unserem Raum, in unserem geschützten Therapieraum dafür sorgen können, dass sich jemand auch erstmal wohlfühlt, ne? Auch durch das, was wir anbieten können an fachlichem Wissen und ja, aber eben dieser Respekt für die Person und für den Wunsch der Person, dass das ganz viel ausmacht, auch im Kleinen. Und natürlich, glaube ich, hoffen wir oder wissen das natürlich auch durch unsere Arbeit, wie gestärkt eben manche oder hoffentlich ganz viele oder alle Klientinnen im Idealfall auch aus unserer gemeinsamen Arbeit rausgehen können. Ne? Und das, genau, das macht dann wahrscheinlich das kleine Private eben doch auch sehr politisch und dann eben doch auch ganz groß.
Das hat ja dann auch viel mit Selbstbestimmung zu tun, als therapeutisches Ziel, wenn ich das so raushöre.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal darauf gehen, welche Rolle spielt eurer Meinung nach die Stimmarbeit bei der geschlechtlichen Selbstbestimmung? Gerade auch jenseits von medizinischen und binären Narrativen. Wie würdet ihr das einschätzen?
Ja, ich glaube, dass es eben sehr darauf ankommt, wie, also was für die Person selber wichtig ist. Ne? Denn natürlich ist es ist es so, dass es bestimmte Normwerte gibt, die sagen, okay, dann klingt man weiblich oder dann klingt man eher männlich oder so. Und ich glaube auch, dass wir oft erstmal quasi alle Schubladen anbieten und versuchen, alle Bausteine aufzumachen, um dann eben im Endeffekt zu sagen, gut, jetzt hast du all diese Farben zur Verfügung im besten Fall oder ganz, ganz viele dieser Farben deiner Stimme und jetzt schau, was möchtest du davon? Aber das bedeutet natürlich nicht, dass jede trans- oder non-binäre Person unbedingt eine Stimmtherapie oder Stimmbehandlung machen muss, ne? Sondern da muss eben jede Person für sich individuell gucken, was sorgt dafür, dass ich meiner Persönlichkeit, meiner Person, meiner Identität so Ausdruck verleihen kann, dass es mir gut geht damit. Egal, ob jetzt eben im öffentlichen oder im privaten Raum. Und wenn wir diesen Weg ein Stück weit begleiten dürfen, dann ist das ganz fantastisch. Aber wenn eben eine Person sagt, nee, ich brauche das nicht, dann ist das genauso unterstützenswert natürlich. Ne? Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass es unterschiedliche Farben von Stimmen gibt.
Ja, ich sehe das auch so ganz ähnlich. Ich habe, sag mal zu meinen KlientInnen, für mich muss keine transweibliche Person eine Stimmtherapie machen. Also für mich sind die Menschen genauso gut, wie sie zu mir kommen. Die Motivation muss eben bei den KlientInnen liegen und dann eben auch, was das Ziel ist. Ich würde mir aber auf dem Gebiet schon wünschen, dass insgesamt mehr in den Köpfen im Gesundheitsbereich ist, wie wichtig die Stimme ist. Also da kann ich auch nur eine Transperson zitieren, die diesen geflügelten Spruch gesagt hat, unter den Rock schaut mir keiner, aber meine Stimme hört jeder Mensch sofort. Und da muss ich sagen, das ist oft nicht in den Köpfen von ÄrztInnen drin, manchmal sogar nicht in den Köpfen von TherapeutInnen, wie essentiell wichtig die Stimme als Geschlechtsidentität stiftendes Merkmal ist. Offiziell ist die Stimme sekundäres Geschlechtsmerkmal, rein biologisch, aber ich sag mal so, im alltäglichen Miteinander ist die Stimme eigentlich ein primäres Geschlechtsmerkmal. Und da die Wichtigkeit für so eine Stimmtherapie zu sehen, ist, glaube ich, essentiell in der Begleitung von Transpersonen.
Also es gibt ja auch Studien dazu, die herausgefunden haben, dass wenn Transpersonen selbst ihre Stimme auch als ihrem Wunschgeschlecht entsprechend erleben und bezeichnen, dass ihre Lebensqualität deutlich höher ist. Und das ist ja eigentlich immer unser therapeutisches Ziel, egal in welchem Störungsbild, in Anführungszeichen, wir arbeiten. Es geht immer darum, Teilhabe zu ermöglichen und Lebensqualität zu steigern oder aufrechtzuerhalten. Und wenn es dadurch möglich ist, super.
Und es ist ja vergleichsweise unkompliziert, sage ich mal, ne? Also natürlich ist die Stimmfeminisierung und so, das ist Handwerk, das muss man lernen, das kann man nicht einfach so aus dem Bauch raus therapieren. Also da bin ich auch absolut dafür, sich da irgendwie schlau zu machen und eben das Handwerk zu lernen. Aber ich sage mal, es ist ja viel weniger kompliziert als eine OP. Oder so. Oder wenn ich schaue, was Transpersonen auf sich nehmen, transfeminine Personen auf sich nehmen für Haarentfernung oder was auch immer. Da ist so eine Stimmtherapie, das macht Spaß, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und es ist, wie gesagt, schade, dass es manchmal nicht in den Köpfen von ÄrztInnen ist.
Ich glaube, das Thema Stimme grundsätzlich ist immer kontrovers diskutiert, wenn es dann mal diskutiert wird. Ich finde auch gut, dass du gesagt hast, auch bei manchen TherapeutInnen nicht so verankert ist. Ich denke auch, dass selbst bei TherapeutInnen, die gerne Stimmtherapie machen, auch manchmal so der thematische Aspekt der Stimme, weswegen wir sie eigentlich haben, manchmal so in den Hintergrund rückt und mehr so diese Funktion nach vorne gestellt wird. Ja, also ich erlebe es auch bei mir in den Fortbildungen ganz oft, dass viele so eine Übungssammlung sich wünschen, die sie abspulen können. Und ganz oft das Thema, warum möchte die Person eigentlich sich mitteilen, dass es wie auch eine große Rolle spielt. Ich denke, da kann man grundsätzlich noch mehr darüber sprechen, dass Stimmtherapie, wie du das so schön gesagt hast, Hanna, ja auch was mit Selbstbestimmung zu tun hat. Ganz gleich, wer ich bin und welche Identität ich mitbringe. Was wünscht ihr euch denn konkret von Institutionen, sei es Ausbildungsstätten, Fortbildungsinstitute, Berufsverbände, damit das Thema nicht nur präsent, sondern auch verantwortungsvoll verankert ist?
Ja, also was man auf jeden Fall bräuchte, wäre ein klarer Diagnoseschlüssel. Der ist bis jetzt nicht da. Das würde uns auf jeden Fall mehr Sicherheit geben. Es würde den ErstInnen mehr Sicherheit geben, wie die Verordnung auszustellen ist. Und aktuell sind, es ist unklar, wie viele Verordnungen verordnet werden dürfen. In den meisten Fällen wird davon ausgegangen, dass eben 2 Verordnungen mit zusammen dann 20 Therapien stattfinden können. Das ist aus meiner Sicht recht wenig. Es ist sehr sportlich. Mit einigen TransklientInnen funktioniert das auf jeden Fall, aber mit vielen eben nicht. Und aus meiner Sicht sind 30 Stunden das Minimum, was man eigentlich bräuchte für die meisten TransklientInnen, um eine sinnvolle, eine nachhaltige Arbeit zu bewirken.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass überhaupt die Ärzteschaft weiß, dass eine typische logopädische Stimmtherapie in Frage kommt. Denn ich erlebe das schon auch immer wieder häufig, dass Klientinnen kommen und sagen, mein Arzt hat mir das Rezept jetzt gegeben, aber der hat gesagt, ja, das hilft ja eh nicht, das funktioniert nicht, lassen Sie mal lieber eine OP machen. Und ja, genau. Und man sitzt dann da und wundert sich immer wieder, dass wie wenig Wissen da ist, wie wenig das auch unterstützt wird. Weil offensichtlich bedeutet das ja auch, dass die Ärzteschaft dann eigentlich auch nicht so gut über die OP-Möglichkeiten informiert sind. Denn auch da gibt es ja eine Limitierung, inwieweit eine Veränderung möglich ist. Und da muss ja auch, da ist es wichtig, individuell zu gucken, was wünscht sich die jeweilige Klientin und da mitzugehen, ne, und zu unterstützen und ordentlich zu informieren.
Wo wir jetzt wieder bei Fokus, Stimme und Trans sind. Eine Plattform, wo Menschen sich austauschen. Aus euren Erfahrungswerten heraus, wie können wir TherapeutInnen jetzt schon mal anfangen, diese Verankerung in Gang zu setzen? Wie können wir besser voneinander lernen? Was sind da eure Erfahrungen, zum Beispiel aus dem Netzwerk von euch?
Also auf jeden Fall natürlich in den Austausch darüber zu gehen, was schwierig ist, und überhaupt diese Offenheit mitzubringen, mal Themen aufs Tapet zu heben und zu sagen, was meint ihr denn dazu? Also irgendwie tue ich mich jetzt damit ein bisschen schwer. Also wie gesagt, dieses alleine, egal wie lange man schon mit Transpersonen arbeitet, immer wieder auch zu zeigen, auch ich habe Unsicherheit, auch ich habe Fragen, auch ich habe Punkte, die ich nicht verstehe, oder blinde Flecken ja auch, ne? Und auch das ist ja ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist an einem Austausch, dass man immer wieder vor Augen geführt bekommt, da musst du, glaube ich, mal wieder hingucken und mal wieder neu gucken und eine neue Perspektive einnehmen. Und da hilft es einfach, immer wieder andere unterschiedliche Stimmen von KollegInnen zu hören, eben auch zu erfahren, was gibt's vielleicht für ein neues Buch oder was hat die Kollegin für eine Fortbildung besucht, die sie super fand. Ist das auch was für mich?
Ja, also wir haben vor kurzem Falldarstellungen mit reingenommen in unsere Treffen. Da haben wir gemerkt, was ich total gut nachvollziehen kann, dass es wenig KollegInnen gab, die sich sofort bereit erklärt haben. Es ist ja auch ein Stück weit etwas preisgeben, etwas zur Debatte stellen. Letztendlich war es dann so, dass wir einige Falldarstellungen hatten und die jeweils in Kleingruppen besprochen haben. Und ich kann nur von mir sprechen in der Kleingruppe, in der ich war. Das war unheimlich bereichernd, absolut wertschätzend und ein ganz tolles Gespräch. Und das war so das Feedback, was ich auch von anderen bekommen habe. Also die Hemmschwelle dann mal auszupacken und ein eigenes Beispiel reinzugeben, ist recht hoch. Aber ja, also wir werden das auf jeden Fall wieder machen, denn das war aus meiner Sicht ein ganz toller Abend. Und also von dem habe ich auch sehr profitiert.
Ich finde auch, dass es von Treffen zu Treffen werden es mehr KollegInnen, die von sich aus sich auch trauen, in diesem gemeinsamen Raum die Stimme zu erheben, Impulse reinzugeben, die vielleicht auch sehr konkret sind oder Fragen reinzugeben, die auch sehr konkret sind. Und das zeigt eben, wie gut man sich dann doch auch an so einen Austausch gewöhnt und daran gewöhnt, wenn man sieht, andere offenbaren auch ihre Verletzlichkeiten, ihre Unsicherheiten, dass das eben ein sicherer Raum ist. Also das gilt ja genauso für uns als TherapeutInnen, dass wir einen sicheren Raum brauchen für einen guten Austausch, genauso eben wie für unsere KlientInnen.
Stärkt ja auch die KollegInnen, ne? Also es ist ja, wie du schon so schön gesagt hast, es geht ja auch darum, die TherapeutInnen zu sichern, zu stärken, denn das Gesundheitssystem ist schon eine Herausforderung für alle Beteiligten, die sich in dem bewegen, und so eine Empowerment-Unterstützung ist einfach hilfreich für das gesamte System. Jetzt haben wir über Supervision gesprochen, und wenn ihr euch die so anschaut, gibt es so typische Stolpersteine im klassisch-logopädischen Setting, wenn es um TransklientInnen geht? Und wie kann ich als Fachperson vielleicht oder die KollegInnen, die gerade zuhören, vielleicht darauf sensibler werden, dass sie da aktiv sensibler werden, wenn es um dieses Thema geht, wenn mir das in meinem logopädischen Setting begegnet? Ihr hattet ja schon eine Sache angesprochen, offen sein für dieses Thema, sich informieren, hatte Hanna gesagt, sich darin ausbilden lassen. Aber was wäre euch noch wichtig neben einer Fortbildung und einer Auseinandersetzung mit dem Kernthema?
Auf jeden Fall auch up-to-date bleiben, weil also allein schon was Begrifflichkeiten angeht, da gibt es einfach viele Veränderungen. Und immer wieder zu schauen, bin ich noch auf dem neuesten Stand, was hat sich eben vielleicht auch verändert, und da quasi nach Weiterbildung auch zu streben, sei es jetzt eben im Austausch, vielleicht mit der Community selbst oder eben mit KollegInnen oder mal wieder eine Fortbildung zu besuchen, auch wenn man das Gefühl hat, es läuft doch super bei mir in der Arbeit. Also immer wieder das Neue suchen ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, da müssen sich, glaube ich, alle so ein bisschen an die eigene Nase fassen, was ja auch gar nicht so leicht ist, denn es gibt nach wie vor relativ wenig Fortbildung in dem Bereich, ne? Also zumindest gerade bei uns in Deutschland betrachtet, sodass es eben gar nicht so leicht ist, dann vielleicht auch neuen Input zu bekommen. Aber da so versuchen, ein bisschen über den Tellerrand immer wieder zu schauen.
Jetzt stelle ich mal die gleiche provokante Frage, die ich vor einigen Wochen Thomas Laschwert gestellt habe. Ja, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, da habe ich eine Frage gestellt zwischen Hype und Notwendigkeit. Ist Trans-Stimmtherapie der aktuelle Trend oder schlicht die Konsequenz aus einer langen verpassten Entwicklung? Weil meine total eingefärbte, subjektive, überhaupt nicht objektive Untersuchung dieses Themas, es poppt überall auf, und ich finde es gut, ne, als Therapeut, aber auch meiner Sexualidentität finde ich es gut. Aber wie seht ihr das?
Ja, du hast ja zwei Möglichkeiten zur Auswahl gegeben, und es ist mir nicht schwer gefallen, mich für eine zu entscheiden. Aus meiner Sicht die absolut logische Konsequenz was lange verpasst worden ist oder was einfach nicht in den Köpfen war. Wenn man es Hype nennen möchte, kann nur da entstehen, wo ein Bedürfnis da ist. Und das ist enorm. Und insofern will ich es auch niemals als Hype bezeichnen, denn aus meiner Sicht ist die Nachfrage etwas, das bleiben wird und eventuell sogar steigen wird. Also wenn ich mir einfach anschaue, die Altersstruktur meiner KlientInnen, das geht von 16 bis 70 plus, heißt, es gibt einfach viele Transpersonen, die sich erst auch im Laufe ihres Lebens outen. Also es wird nicht so sein, dass das ein Hype ist, der dann irgendwann abebbt, sondern aus meiner Sicht ist es etwas, was Gott sei Dank jetzt endlich mehr noch ins Bewusstsein kommt, aus der Blut kommt, eben auch in der Logopädie und was sicherlich Bestand haben wird. Aber es wird sich immer wieder verändern, ne? Also die Arbeit mit Transpersonen, auch mit Stimmen, die hat sich in den letzten 20 Jahren ungefähr, seit es das gibt, ja auch schon unheimlich verändert. Also ganze Konzepte haben sich verändert, Begriffe haben sich verändert. Das wird alles in Bewegung bleiben. Aber der Bedarf ist da. Und es bleibt also aus meiner Sicht, ich kann ja immer nur für mich sprechen, aber aus meiner Sicht ist es einfach das Spannendste, was man machen kann, finde ich gerade, im Bereich Stimmtherapie.
Ja, finde ich auch. Absolut. Also ich bin damals über das Thema gestolpert im Rahmen meiner Ausbildung schon. Und war total fasziniert, dass wir auch so ganz anders mit Stimme arbeiten können. Und mich hat damals diese sehr besondere Herausforderung irgendwie gereizt, dass wir eigentlich an etwas arbeiten können, was aus unserer logopädischen oder stimmtherapeutischen Perspektive ja unphysiologisch sein müsste. Und das fand ich eine Herausforderung, die ich irre spannend fand, einfach fachlich gesehen. Und ja, als ich dann eben angefangen habe, mit dem Menschen zu arbeiten, habe ich aber natürlich auch gemerkt, wie toll das ist, wie viel mir das gibt, aber wie viel es eben auch den Menschen selber gibt, so zu arbeiten an der eigenen Stimme und danach zu suchen, den eigenen Weg mit der Stimme auch zu gehen, ne? Und dem Ausdruck zu verleihen, wer man ist und das eben auch über die Stimme nach außen zeigen zu können.
Ja, also ich finde, man profitiert auch einfach generell in seinen Begrifflichkeiten oder in seinem Gedanken über Stimme von diesem Thema. Also seit ich mich mehr mit Stimmfeminisierung oder überhaupt Stimme und Trans auseinandersetze, merke ich, dass dieses Narrativ, mit dem ich studiert habe und mit dem ich auch die Ausbildung bekommen habe, dieses Narrativ, es gibt nur diese eine Stimme, die du hast und die dir entspricht, das ist ja auch ein gerne genutztes Narrativ von SprecherzieherInnen und so weiter. Ich sehe das inzwischen ganz anders, denn so viele Dinge sind einfach soziokulturell bedingt. Also Stimmklang ist soziokulturell bedingt. Der Stimmklang in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Regionen variiert. Das heißt, Stimmklang ist nicht absolut. Das liegt daran, dass zum Beispiel Kehlkopfstellung auch soziokulturell bedingt ist. Ja? Also in den Vereinigten Staaten wird der Kehlkopf eher höher gehalten als zum Beispiel in Großbritannien. Deshalb ist dieses Englisch so unterschiedlich. Wir müssen aber gar nicht so weit gucken. Also auch in Österreich zum Beispiel wird der Kehlkopf extrem hoch gehalten. Dadurch entsteht dieses typische österreichische, ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, das nachzumachen, weil ich es nicht so richtig gut kann. Aber dann guckt man mal ein paar Kilometer weiter westlich in der Schweiz, da wird der Kehlkopf extrem tief gehalten. Dadurch entsteht ein völlig anderer Dialekt. Dialekte entstehen auch durch andere Dinge natürlich, als jetzt nur durch die Kehlkopfhaltung. Aber es hat mir einen völlig anderen Blick auf unsere Sprechwerkzeuge gegeben und auf die Art und Weise, wie variabel es ist, die zu nutzen. Und dadurch eben dann auch einen femininen Stimmklang eventuell zu erarbeiten. Also ich finde, man profitiert einfach sehr ganzheitlich von der Auseinandersetzung mit Stimme und Trans als Stimmtherapeutin.
Ja, auch weil man immer wieder herausgefordert ist aufgezeigt bekommt, was man eben selber internalisiert hat. Ne? Also auch was ich denke, was eine weibliche Stimme ist. Und abgesehen von dem, was ich eben mitbringe an Wissen, dazu, wie ich aber rein auditiv eben eine Stimme dann bewerte und was ich deswegen vielleicht auch für Rückmeldungen gebe. Also auch das finde ich immer wieder ganz spannend, da auch im Austausch eben mit den Klientinnen zu sein und auch in Diskussionen zu sein, ne? Und dann eben manchmal auch vor Augen geführt zu bekommen, ich glaube, du musst mal wieder drüber nachdenken, was du jetzt gerade denkst auch, ne? Das finde ich total super.
Also ein Benefit für alle Seiten. Ist es denn jetzt so, dass die Arbeit nicht nur die TherapeutInnen verändert, sondern kann es vielleicht sogar sein, dass in der Zukunft wenn wir es jetzt mal positiv betrachten, dass diese Verankerung stattfindet, dass wir in die richtige Richtung gehen, dass Stimmtherapie dazu beitragen kann, einen kleinen Baustein zu setzen, um gesellschaftliche Narrative über Geschlecht und Stimme zu erweitern, statt zu normieren und zu reproduzieren. Weil es klingt ja bei euch gerade so, dass es einen sehr großen Impact auch auf eure Gedanken, auf eure Identität hat. Meine Frage ist, wie ist es andersherum? Glaubt ihr, dass man damit auch ein Rollenbild weiterentwickeln kann? Weil ja die Stimmtherapeutin ja vielleicht nicht nur bei der Transklientin ist, sondern vielleicht auch bei einer anderen Person, die vielleicht wegen einer organischen Dysphonie ist. Und auch da spielt ja trotzdem das Narrativ immer wieder eine Rolle. Zumindest ganz oft aktuell, wie das auch Hannah gerade schon gesagt hat.
Also ich sag mal so, ich würde es mir definitiv wünschen, dass das so ist oder kommt. Ich glaube aber, dass es trotzdem schwierig bleibt. Denn man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass ein Großteil der Klientinnen dann eben doch auch eher eine Stimme sich wünscht, die dann sozusagen der Norm entspricht. Und ich glaube, dass es dann manchmal ist es auch ein großer Baustein oder auch eine große Hürde, vielleicht daran zu arbeiten, eben auch bei den Transpersonen selber diese Brücken ein bisschen aufzubrechen, zu sagen, schau, es gibt auch unter Cis-Frauen sehr, sehr unterschiedliche Stimmen. Ich glaube, dass die Gesellschaft da insgesamt doch einen sehr, sehr weiten Weg hat. Und ich würde es definitiv am liebsten beantworten mit, ja, wir haben einen ganz großen Einfluss darauf und es ist ganz wichtig, gesamtgesellschaftlich gesehen. Aber ich befürchte, wenn wir ehrlich sind, ist unser Einfluss da doch sehr, sehr klein.
Ja, es macht vielleicht so die Gesamtheit dann aus, ne? Man kann das tatsächlich mit anderen Störungsbildern auch vergleichen. Also zum Beispiel Arbeit in der Kindersprache macht natürlich gesellschaftlich wenig aus, wenn ich mit einem Kind arbeite. Aber die vielen LogopädInnen, die jeden Tag Kindern helfen, die sprachlichen Schwierigkeiten zu überwinden und dadurch eventuell bessere schulische Leistungen erbringen und so weiter und insgesamt in ihrem Leben besser klarkommen, das macht natürlich dann gesellschaftlich schon wieder ganz viel aus. Also ich alleine als Therapeutin kann natürlich immer nur mit der Person arbeiten, die vor mir ist. Und das machen dann einfach die vielen zusammen.
Absolut. Ich muss mich so erinnern an das Thema psychogene Dysphonie, psychosomatischer Dysphonie, Aphonie. Da habe ich mich neulich erst mit einer Kollegin sehr lange drüber unterhalten. Und ich finde, Stimmtherapie hat ja sowieso dieses Spannungsfeld, dass wir einmal überproportional mit biologisch weiblichen Personen zu tun haben, weil einfach die organischen Gegebenheiten dazu kommen. Und ich finde, was auch immer sehr interessant ist, wir haben es ja auch immer sehr, sehr oft mit Übergeneralisierungen zu tun, dass da sehr schnell das Wort psychosomatisch, psychogen kommt. Und auch das ist ja ein Narrativ, was ganz oft bedient wird. Ich muss das jetzt hier ja gar nicht groß eröffnen, dass so das Thema genderspezifische Medizin noch ein großes Problem darstellt in unserer Gesellschaft. Wir haben es leider ja immer noch so, dass in vielen Studien und in vielen auch medikamentösen Studien oder auch sogar in praktizierenden Medizinern der weibliche Organismus immer noch als Abweichung der Norm zum cis-männlichen Organismus betrachtet wird. Was doch schon sehr aufregend ist, wenn wir es uns mal so betrachten. Und das, ich habe das im Faktor Schmerz mal nachgelesen, dass wenn ein Cis-Mann Schmerz äußert, dass man das bis zu 5-mal mehr ernst nimmt, als wenn eine Cis-Frau Schmerz äußert, weil die ja übertreibt. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich denke, dass in der Stimmtherapie sehr geballt alles aufeinander kommt. Wir haben überproportionalen Zulauf von Cis-Frauen. Wir haben es ganz oft auch mit diesem Thema Psychogen zu tun, obwohl es vielleicht eine Zyste ist oder ein hormoneller Zustand, der dazu kommt. Und jetzt auch noch dieser Bereich Trans. Lasst uns doch mal in die Glaskugel schauen und lasst doch mal eure Gedanken streifen, wenn ihr jetzt 10 Jahre vorspult. Wie sieht die Stimmtherapie aus, in der Trans-Personen nicht nur mit gemeint, sondern wirklich mitgedacht werden?
Ja, wir brauchen noch mehr Evidenz. Also da ist Luft nach oben auf jeden Fall. Arbeit mit computergestützten Methoden kann noch mehr werden. Also es gibt sehr gute Programme inzwischen, die Stimmklang analysieren, mit denen dann die Trans-Klientinnen auch toll zu Hause arbeiten können. Das wäre toll, wenn das mehr in den Köpfen ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass es noch mehr in die Richtung geht. Und dann heißt das natürlich mal positiv denken. Also in 10 Jahren sind 30 Einheiten das Minimum. wenn ich noch mehr, nein, 30 reichen aus meiner Sicht für den Anfang. Das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte, wo es hingeht, was ich mir wünschen würde.
Ja, ich finde da also natürlich auch noch mehr flächendeckende Versorgung, wenn ich an uns jetzt auch denke, aber natürlich auch an alle anderen beteiligten Disziplinen, die mit Transpersonen arbeiten. Also, dass es nicht mehr nötig ist, in die Ballungszentren Hamburg, Berlin, München gefühlt nur zu fahren, um gut versorgt zu sein, medizinisch oder überhaupt nur in Städten eine Stimmtherapeutin oder einen Stimmtherapeut vielleicht zu finden, sondern eben auch auf dem Dorf. So. Und ich glaube, dass es besser wird, dass es mehr wird. Das merken wir in unserem Austausch, wo die Leute alle sitzen. Aber dennoch ist es in manchen Gebieten dann eben doch auch deutlich zu wenig.
Und wenn wir jetzt mal einfach ein paar Jahre zurückschrauben in unserer Glaskugel und mal ins Kleine schauen, und zwar in dem Bereich, den ihr ja mehr oder weniger in der Hand habt, wie ist eure Vision für Fokus Stimme und Trans in den nächsten Jahren? Soll das Netzwerk dieser Fachcommunity bleiben oder habt ihr perspektivisch auch bildungspolitische, strukturelle Ideen, die damit reinkommen? Was sind so eure Visionen?
Also das wächst mit den Menschen und mit dem, was von unseren KollegInnen auch reingegeben wird tatsächlich. Also nach jedem Treffen gibt es dann wieder ein neues Thema, was wir uns auf die Liste schreiben für die Zukunft. Und ich glaube, berufspolitisch haben wir bisher noch nicht gedacht. Wir denken noch sehr an Wissen und Austausch. Und da eben gute Strukturen zu etablieren, eben aber auch mit dem Anspruch, immer wieder den wissenschaftlichen Anspruch mitzudenken, was eben ganz wichtig ist und was ja aber in der normalen Praxisalltag dann doch auch häufig ein bisschen zu kurz kommt. Und das versuchen wir im Moment zu unterstützen.
Ja, ich würde noch gerne einen kurzen Ausblick geben. Also jetzt für die ganz nahe Zukunft wird ja Konrad Seidel von der Charité Maria vertreten. Maria geht in die wohlverdiente Elternzeit. Und wir freuen uns sehr, dass Konrad jetzt seit Neuestem eben dabei ist. Ich freue mich umso mehr, weil ich das dann nicht alleine machen muss. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich mich total darauf freue, wenn Maria wieder mitkommt oder wieder dabei ist, weil ich die Zusammenarbeit einfach ganz toll finde und unheimlich, ja, immer sehr zielführend und einfach nett, unkompliziert ist, der Austausch so unter uns und die Vorbereitung. Ich freue mich schon wieder sehr auf dich, Maria. Und jetzt mal so als Ausblick, also ein interessanter neuer Gedanke von Konrad Seidel war jetzt, ob man schaut, dass man Fortbildungspunkte vergibt für die Teilnahme. Das finde ich aus dem Grunde total sinnvoll, weil wir ja wirklich auch einen Impact immer haben. Also es geht immer um einen Wissenszugewinn durch diesen Journal Club, dass immer ein Artikel oder ein Buch oder so vorgestellt wird. Also es wäre absolut gerechtfertigt, dafür Fortbildungspunkte auch zu vergeben. Jetzt haben wir aber gerade gemerkt, ganz so einfach ist das nicht und sind da dran. Das wäre jetzt so der nächste Schritt. Es hat aber hohen organisatorischen Aufwand, verwaltungsmäßigen Aufwand. Aber ja, das wäre so das Nächste.
Ach, das klingt total spannend. Großartig. Aber meine Lieben, die Zeit ist vorangeschritten. Ne? Wir sind eigentlich schon am Ende unseres Podcasts. Ne? Ich könnte jetzt noch viel länger mit euch sprechen. Gibt es denn etwas, was euch noch auf dem Herzen liegt. Ihr hattet ja gerade so schön auch davon gesprochen, wie das jetzt bei euch im Netzwerk weitergeht. Gibt es etwas, was ihr unseren ZuhörerInnen gerne noch mitgeben möchtet oder eine Info, wo man sich vielleicht nochmal anmelden kann für das nächste Treffen? Also fühlt euch frei, gebt doch gerne, wie heißt es so schön, eine Take-Home-Message mit.
Ja, also ich glaube, meine Take-Home-Message wäre einfach, traut euch an das Thema ran, traut euch in Austausch zu gehen, Fragen zu stellen, egal ob jetzt in unserem Themenbereich oder in anderen, aber ja, traut euch zu zeigen, dass ihr nicht alles wisst, dass ihr verwundbar seid und dass daraus aber eine ganz tolle Kraft entstehen kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, immer wieder zu wissen, wie viel Macht daraus entstehen kann, wenn man weiß, was man alles nicht weiß. Und wenn man dann aber die Quellen hat, an die man herantreten kann, um eben in den Austausch zu gehen und auch da wieder so ein bisschen rauszukrabbeln aus diesem Gefühl.
Ja, danke, Maria. Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Das hast du so perfekt gesagt. Toll. Ich sehe es genauso. Ich finde, man profitiert unheimlich von Austausch, auch völlig egal, auf welchem Wissensstand man ist. Und wir TherapeutInnen neigen vielleicht manchmal dazu, so jede für sich im stillen Kämmerlein zu arbeiten. Und da ist so ein Austausch unheimlich wichtig und unheimlich bereichernd. Wer also jetzt Lust bekommen hat, bei uns dabei zu sein, ihr findet uns in den sozialen Netzwerken. Hanna Scholz und Maria Wilde sind unsere Namen. oder auch über die jeweiligen Arbeitsstellen. Kommt gerne auf uns zu. Alle TherapeutInnen sind willkommen. Wir freuen uns auf alle, die gerne dabei sein wollen und sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen.
Absolut.
Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das war ganz, ganz toll. Danke, dass ihr uns von eurem Wissen teilhaben habt lassen und natürlich auch die Informationen rund um Fokus, Stimme und Trans. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Formate wie Fokus, Stimme und Trans schaffen Sichtbarkeit, Fachlichkeit in Schutzräumen zugleich. Sie zeigen, Trans, Stimmarbeit gehört in die Mitte auch von unserer Profession. Das war wieder der Stimmkonter-Podcast. Vielen, vielen Dank. Bitte passt diesen Monat besonders auf, dass wir einander zuhören, dass wir einander füreinander da sind. Und wir sind auch wieder für euch da, und zwar im nächsten Monat mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Ich habe nämlich die Grande Dame der Stimmtherapie eingeladen. Wir hören Eva-Marie Haupt. Also viel Spaß auch dann beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit deinem Arbeiten an Stimme und Sprechen.